Heute Import. Da ja schon am Mittwoch das nächste Auswärtsspiel in Würzburg ansteht, gibt's also heute schon mal etwas früher die Folge. Es wird eine etwas kürzere Folge. Inhaltlich geht's um die Defensivschlacht am Wochenende gegen den SSV Ulm. Es wird ein Blick geworfen auf das Rennen um den Klassenerhalt. Da hat sich schon mal einiges jetzt getan. Und es gibt einen kurzen Ausblick auf das Auswärtsspiel und die Fanfahrt nach Würzburg. Viel Spaß mit der neuen Episode. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Let's Go Heidelberg. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Bevor es losgeht, noch kurz der Hinweis, um höher in den Basketball-Podcast-Charts zu erscheinen und da eben noch mehr Fans zu erreichen, erscheint der Podcast hier, dieser kostenlose Podcast, der es auch immer bleiben wird, von Fans für Fans gemacht, erscheint der jetzt ab sofort nur noch, ich hatte es ja in den letzten Episoden schon gesagt, nur noch bei Spotify oder Apple Podcast, über alle Geräte kann man das kostenlos abrufen. Ich habe es jetzt auch noch bei Podbean, werde ich es auch noch drauf lassen. Sollte irgendjemand von euch da Probleme haben, das zu hören, schreibt es mal einfach, dann finden wir da sicherlich eine Lösung, dass hier kein Hörer verloren geht. Das wäre ja wirklich schade aufgrund dieser Umstellung, wenn jemand hier das nicht mehr hört, nicht mehr findet. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, also, es war natürlich ja ein ganz schön defensivlastiges Spiel im Dome, SNP Dome, gegen die Ulmer. Also von Beginn an war klar, das wird ein Low-Scoring-Game, da wird es nicht viele Punkte geben. 57-73, ja, der Endstand. Bevor wir zum Spiel gehen, in dieser etwas kürzeren Episode heute, wollen wir aber erstmal einen Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt werfen. Und da hat sich nämlich trotz der Niederlage doch einiges jetzt nochmal getan am 32. Spieltag. Denn zum einen, Tübingen hat mit 79-63 in Oldenburg verloren. Und auch die Crailsheim Merlins, die hatten ja in den letzten Spielen wirklich sehr, sehr knapp nur verloren. Diesmal war es daheim in ihrem Stadion in Crailsheim etwas deutlicher. Gegen Bamberg verloren sie dann doch ziemlich deutlich mit 82-109. Und so sieht es jetzt in der Tabelle eben zwei Spieltage vor Schluss folgendermaßen aus. Die Tigers Tübingen, die haben nur 6 Siege. Die sind eigentlich so gut wie abgeschlagen. Die spielen jetzt daheim noch gegen Hamburg am Donnerstag und am Sonntag eben 15.30 Uhr ist ja das letzte Heimspiel unserer Academics gegen Tübingen. Also da müsste Tübingen schon beide Spiele gewinnen und auch ziemlich hoch gegen Heidelberg eben gewinnen. Also das ist relativ unwahrscheinlich, dass die Tigers das noch schaffen und da müssten sie sehr hoch gewinnen gegen die Academics. Nämlich ja mit mehr als 10 Punkten Unterschied, denn das Hinspiel in Tübingen, das haben ja die Heidelberger mit 94-84 gewonnen, das heißt mit mehr als 10 Punkten müsste Tübingen gewinnen, dann könnten sie noch gleichziehen, natürlich müssten sie vorher die starken Hamburger schlagen, was schon recht unwahrscheinlich ist und Heidelberg müsste eben jetzt gegen Würzburg verlieren, das kann schon sein, aber eben am letzten Spieltag daheim darf Heidelberg natürlich sich das nicht aus der Hand nehmen lassen, das müssen und das werden wir gewinnen gegen die Tigers Tübingen und deswegen denke ich, Tübingen ist damit schon so gut wie abgestiegen. Ich denke, dass sie gegen Hamburg nicht gewinnen werden. Für Hamburg geht es eben noch um die Plätze. Hamburg muss wirklich schauen, dass sie eben den 10. Platz sich holen. Sie stehen aktuell gleich auf mit den Löwen Braunschweig auf dem letzten Platz, der fürs Play-In-Tournament berechtigt. Deswegen muss Hamburg wirklich da gewinnen und wird, denke ich, auch gewinnen gegen Tübingen. Ja, die Merlins, die sind ja bei 7 Siegen, wir haben 8 Siege, Rostock hat 9, die sind, denke ich, so gut wie safe. Aber ja, eben die Crailsheim Merlins, das ist jetzt noch der Konkurrent. Die spielen gegen Rostock, nämlich in Rostock jetzt. Und Rostock, die haben es ja mit 9 Siegen eigentlich auch schon so gut wie geschafft. Allerdings, um sich komplett abzusichern, müsste also dann Rostock das schon auch noch gewinnen. Sonst könnten eben die Merlins ihnen da nahe kommen. Deswegen denke ich eigentlich, dass also Rostock das gewinnen wird. Aber man weiß ja nie. Und dann spielt am letzten Spieltag eben Crailsheim noch zu Hause zeitgleich mit unserem Spiel. Spielen die gegen Alba Berlin, also das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass sie da 2 Siege holen, und das müssten sie nämlich. Sie stehen zwar nur 1 Sieg hinter uns, aber beide Spiele haben der Heidelberg gewonnen, und daher ist bei gleich viel Siegen, wenn man beide Teams gleich viel Siege hätten, also zum Beispiel 8 Siege, dann entscheidet da der direkte Vergleich, und da hat er im Heidelberg beide Spiele gewonnen. Das würde also nicht reichen für die Merlins, die haben aber also theoretisch da noch ja etwas bessere Chancen. Und wir natürlich, Heidelberg mit 8 Siegen. Ja, jetzt geht es am Mittwoch 18:30 die Fanfahrt gegen Würzburg. Freue mich sehr, da den einen oder anderen wiederzusehen oder eben den einen oder die andere neu kennenzulernen. Letztes Mal nach Ludwigsburg hat es schon super Spaß gemacht. Ja, und dann am Sonntag spätestens, also in Würzburg, sind wir natürlich wieder Außenseiter. Aber na, wer weiß, vielleicht können wir jetzt das mal irgendwie in Gleichklang bringen. Ja, im letzten Spiel gegen Ulm war die Defense super, die Offense schlecht, und im Spiel davor gegen MBC war die Offense ziemlich gut und die Defense schlecht. Vielleicht können wir das jetzt beides mal hinbringen und ausbalancieren. Dann ist vielleicht in Würzburg schon was drin. Wenn nicht, denke ich, Sonntag, 12. Mai, 15.30 Uhr natürlich im heimischen SMP-Dom. Da müssen wir es dann schaffen. Und also wenn wir das Spiel nicht gewinnen gegen Tübingen, es kann wie gesagt sein, dass es schon gar nicht mehr drauf ankommt. Aber wenn wir das nicht gewinnen, dann haben wir es auch nicht verdient, in der BBL zu bleiben. Deswegen müssen und werden wir dieses Spiel gewinnen. Jetzt kommt der kurze Rückblick, etwas kürzer als gewohnt, auf das Spiel gegen Ulm. Damit dann zum Spiel am Samstag gegen den deutschen Meister Ulm. Ja, wer wie ich und vielleicht andere auf eine Überraschung gehofft hat, der wurde relativ schnell eines Besseren belehrt. 57:73 ging es aus. Absolut niedrigste Punktzahl, die Academics erreicht haben. Auch für Ulm haben es ein großer Erfolg, einen Gegner bei so wenig Punkten zu halten. Das war wirklich ultra krass, und das zeigte sich schon relativ früh im Spiel. Und ja, mit so einer Offense kannst du natürlich kein Spiel gewinnen. Trotzdem muss ich sagen, war das beileibe kein schlechtes Spiel der Academics. Man muss sagen, an dem Tag war Ulm einfach mit ihrer Intensität, mit ihrer Körperlichkeit und Abgezocktheit, und also sie sind wirklich ein sehr großer, unangenehmer Gegner. Vor allem Figueroa und Williams auf Power Forward und Center sind 2 absolute Klötze, und da hat also unser Frontcourt, die tapferen Childs und Valley, haben da wirklich ultra große Probleme gehabt. Also es war kein schlechtes das Spiel der Academics, die Defense hat absolut gestimmt, die Ulmer, die machen ja um die über 90 Punkte im Schnitt, die haben nur 73 Punkte gehabt, das sah ziemlich einfallslos auch aus in der Offense bei Ulm, also das war richtig stark, auch körperlich haben wir dagegen gehalten, ja, es waren also durchaus eine gute Leistung, auch bei den Rebounds zu Beginn sah es ein bisschen nicht so gut aus, aber im Endeffekt waren es dann doch 38:44 Rebounds, das sind zwar ein bisschen weniger, aber daran hat es jetzt nicht gelegen, das waren andere Faktoren, ja, aber also die Defense kann sich wirklich sehen lassen, der Einsatz hat gestimmt, sie haben alles versucht, man muss einfach sagen, an dem Tag waren die Ulmer einfach eine Nummer zu groß, und ja, in der Offense, da gab es einfach kaum einfache Punkte, no easy points, wie eben der Name der heutigen Episode schon sagt. Letzten Endes, die Academics, klingt sogar gar nicht mal so schlecht, waren es 15:32 aus dem Zweierbereich, 47%, das war so der einzige Bereich, wo es noch ging, da hatten die Ulmer aber auch 21:42 für 51%, aber eben die Dreier, ja, die fielen bei Ulm auch nicht gut, die haben wir gut verteidigt, da hat Ulm 5:23 nur getroffen für 22%, aber eben bei Heidelberg sah das noch schlechter aus, 4:27 nur 15%, und so ist das insgesamt eine Field-Goal-Quote von 32% gegenüber 41% von Ulm, und so kannst du kein Spiel gewinnen. Es war trotzdem lange knapp, und es hätte auch noch noch knapper sein können. Denn ja, Freiwürfe, da haben wir nur 15 von 25 getroffen für 60%. Also wenn du da jetzt mal, sagen wir mal, 6, 7 mehr triffst, ja, dann ist das Spiel noch viel knapper und dann wären das auch wichtige Punkte gewesen. Aber ja, war eben nicht der Fall und Ulm machte 16 von 19 von der Freiwurflinie für 84%. Ja, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, aber das ganz Entscheidende war einfach die Defense der Ulmer, die waren da richtig gallig. Ja, also schon die Starting Five mit Paula, Kleppeis, Jallo und eben Figueroa Williams, die machten unheimlich hohen Druck. Bei uns kam ja wie gewohnt eben Lassisi, Jaworski, Carroll, Childs und Valley aufs Parkett. Und die Ulmer, die haben sich die letzten Spiele genau angeschaut. Die haben gesehen, der Jaworski ist das Herz und der Kopf der Offense von Heidelberg und auch Childs. Das Jaworski-Childs Pick and Roll, das haben sie unheimlich krass verteidigt. Sie haben eigentlich Jaworski komplett immer unter Druck gesetzt, kam immer zwei Mann. Der Big Man kam eigentlich immer mit raus. Und auch oft wurde dann von Lassisi eben der Gegenspieler, der Kleppeis oder Paula sind dann eben teilweise oft noch mit rüber rotiert oder einer der Big Men ist dann noch auf Childs gegangen. Also sie haben eigentlich mehr oder weniger 3 gegen 2 gespielt gegen Childs und Jaworski und da muss man sagen, da hat es lange gedauert, bis Heidelberg da Mittel und Wege gefunden hat, darauf zu reagieren. Eine Zeit lang versuchte es eben Jaworski mit dem Kopf durch die Wand oder Childs versuchte dann eben da seinen Gegner aufzuposten, der dann oft wieder nach dem Block und nach dem Show bei Jaworski wieder gut zurückrotiert ist und da war es schwierig für Childs, also und Heidelberg war aber nicht in der Lage, dann eben diese Überzahl, die Ulm ja am Ball schuf, dann eben durch Pässe aufzuheben. Jaworski versuchte sich eben, wie gesagt, in Einzelaktionen oder er schmiss dann teilweise recht wild die Pässe quer übers Parkett auf Lassisi rüber. Die war immer riskant, die wurden oft abgefangen. Da wäre es wirklich besser, wenn einer mehr nochmal nach hinten geht, dass man dann Jaworski einen sicheren Pass anbietet, den er nach hinten rausspielen kann und dann eben mit 2, 3 Pässen den freien Mann zu finden. Das war schon gegen Alba Berlin ein Problem. Das haben wir noch nicht geschafft. Das ist allerdings erfordert auch eine Eingespieltheit und einen gewissen Reifeprozess. Das sind eben jetzt so diese Spiele gegen die Top-Teams. Da brauchst du Lösungen für diese aggressive Defense. Das hat also überhaupt nicht geklappt und da haben also auch die Ulmer konsequent auch Lassisi mehr oder weniger ignoriert. Ja, und dann war es natürlich in der Offense schwierig, Punkte zu generieren, wenn Jaworski und Childs kaum zum Zuge kommen, das muss man sagen. Dann das Stilmittel eben, dass Jeffrey Carroll oft jetzt wie in den letzten Spielen da ein Off-Ball-Screen gesetzt bekommt von Valley, die also auf der einen Seite, sagen wir mal, läuft das Pick-and-Roll von Jaworski und Childs, nee, abseits des Balles stellt Valley einen Screen und Carroll läuft außen um den Screen rum, versucht sich da auf der Dreier-Range freizulaufen, das wurde nicht gesucht. Das ist mir ein bisschen rätselhaft, warum das nicht so viel gemacht wurde. Ist allerdings dann auch schwierig, weil Ulm konsequent einen ultra hohen Druck gemacht hat. Eigentlich schon ab dem Inbound immer wieder haben sie eine Full-Court-Press, also eine Presse über das ganze Feld gespielt, die es Heidelberg unheimlich schwer gemacht hat. Man kam oft wirklich spät erst über die Mittellinie nach 18 Sekunden. 8 Sekunden sind ja erlaubt, die Mittellinie zu überschreiten. Es war also ganz schwer, da ein geordnetes Offensivspiel aufzubauen. Und das hat man schon von Beginn an gesehen. Ulm hatte 2 Misses, Heidelberg hatte 1, dann zog Carroll zum Korb, war ein wilder Drive, ein schwerer Drive, traf dann allerdings, also zog das Foul. Ja, es ging also hin und her, Childs blockte seinen Gegenspieler, dann ging es also wirklich hin und her. Allerdings, die Ulmer setzten sich gleich ab mit 5-2, 2 Freiwürfe und ein Jallo-Dreier nach einem schönen Assist von De Paula. Childs verkürzte mit Freiwürfen, also die ersten 4 Punkte von Heidelberg allesamt nur Freiwürfe. Davor hatte Jaworski einen schönen Stil gemacht. Da steht er ja immer wieder mal plötzlich da mit seinem hohen IQ. Ja, dann gab es einen der häufigen Dunks für Ulm in der Transition und mit 12-6 setzten sich die Ulmer dann ab mit einem Dreier nach dem Double Team. Man muss sagen, Figueroa und Williams, die waren echt ganz, ganz schwer zu verteidigen. Und Ulm, die machten also wirklich einen hohen Druck, faulten zur Not. Heidelberg machte also zu Beginn fast nur Punkte nach Freiwürfen. Ja, Childs konnte dann nochmal verkürzen auf 10-16 aus der Midrange. Es zeigte sich allerdings, dass die Ulmer oft den Ball ja in den Post gebracht haben, in den Low Post, also um die Freiwurflinie. Da wurden dann oft Figueroa und Williams angespielt. Heidelberg, ja, hatte da Mismatches gegen diese großen, bulligen, starken Spieler, musste dann oft einen zweiten Verteidiger spielen, und da machten dann das Figueroa und Williams, aber auch andere Ulmer, sehr, sehr gut. Sie spielten dann kurze Pocket-Pässe oder eben Short-Roll nennt man das, ja, dann auf dem Spiel, also sie stehen dann so zentral, Williams oder Figueroa stehen zentral mit dem Rücken zum Korb in der Regel, werden gedoppelt und dann zieht von links oder rechts ein anderer Spieler, der da auf den Dreier gelauert hat, plötzlich zum Korb. Jallo hat das immer wieder gut gemacht und die kriegen dann eben den kurzen Short-Roll-Pass. Das haben die Ulmer Big Men super gut gemacht. Das ist ein ganz schwerer Pass, den nur wenige Big Men wirklich so gut spielen, da auf den Spieler, der zum Korb zieht. Und da haben die immer wieder sich freie Punkte in nächster Nähe generiert. Cuts, Layups nach eben diesen Cuts zum Korb. 10-20 stand es dann. Ja, da nahm dann Heidelberg das erste Timeout. Da war es wirklich ganz schwer. Es gab kaum Rebounds. 4-9 Rebounds. Jallo hatte schon 11 Punkte gemacht in diesen ersten Minuten. Ulm war sehr, sehr groß und physisch. Es war sehr schwierig. Ja, die Dreier, es war zum Start oder eigentlich das ganze Spiel, wie zuletzt gegen Alba, 0 von 6 Dreiern. Da und auf der Seite der Heidelberger. Die Ulmer kommen da mit Cutstangs hochprozentig zum Korb. Stand es 13-22. Und dann endlich hat Whaley uns erlöst mit einem schönen Corner-Dreier zum 16-22. Der erste von 7 Dreiern, davor 0 von 6, wie gesagt. Ja, dann kam aber gleich Ulm mit einem contesteten Dreier, stand es 25-16 und dann ging es eben in die Kabine mit 28-17 nach dem ersten Quarter. Das war sogar noch das, nee, Moment, was sage ich, mit 24-17, das war sogar noch das höchste Scoring-Quarter der Heidelberger, das ging dann nur noch weiter runter und man muss sagen, das Schema setzte sich fort, immer wieder Drives von Ulm oder eben diese kurzen Pässe und dann die Cut zum Korb, ja, Hund machte dann, die Bank machte eh einen ganz guten Job. Der Hund machte einen schönen Dreier auf Zuspiel von Carroll. Ja, Ulm faulte immer wieder, um die Fastbreaks zu unterbinden. Sie machten wirklich weiterhin hohen Druck auf den Ball und Heidelberg kam oft erst spät in die Offense. Childs erkämpfte sich dann nochmal ein Layup nach Offensiv-Rebound 20-29. Im Gegenzug war es dann aber ein Clip-Ice-Dreier, ein Turnover und nochmal Easy Points. Da stand es 34-20. Ja, da sah es dann das erste Mal nicht so gut aus. Dann kam allerdings ein schöner Dank von Valley, 24-34. Aber so richtig ran kamen wir nicht, ja. Valley faulte Figueroa bei einem Dreier, ja, der zu allem Überfluss ja noch gut Dreier werfen kann, der Figueroa. Traf auch alle drei Freiwürfe, stand 26-36 und ja, das Jaworski-Giles-Pick-and-Roll wurde weiterhin fast von drei Mann verteidigt. Heidelberg konnte die Freiräume nicht nutzen. Zipser zog dann schön Freiwürfe und stand 27-37. Und dann ging es aber mit 31-42 in die Halbzeit. Und die Stats zur Halbzeit, ja, die verhießen also auch nichts Gutes. Die waren ähnlich wie nach dem ersten Quarter, muss man sagen. Überhaupt nicht gut für unsere Seite. Das waren das nämlich 2 von 11. 11 Dreiern für 18%. Ulm, die waren in der ersten Hälfte noch richtig heiß. 4 von 10 Dreiern für 40%. Wir hatten unsere Freiwürfe in der ersten Hälfte noch gut getroffen. 11 von 13 für 85%. Das ging ja dann runter. Das Rebound-Verhältnis war fast ausgeglichen. Allerdings, Ulm hatte zu dem Zeitpunkt zur Halbzeit auch schon doppelt so viele Assists. 12-6. Und die kamen fast alle eben aus diesem Short-Roll, aus dem Post, die Pässe. Ja, und ja, das konnte man eigentlich zu keiner Zeit so richtig stoppen. Die Dreier haben wir dann sehr gut verteidigt, aber ja, eben diese nahen Abschlüsse im Korb, die blieben weiterhin ein großes Problem. Ketchup kam dann rein, hat ein bisschen Druck gebracht auf den Korb, das war gut, da hat er mal ein End-One auf 39-49 verkürzt, aber ganz schnell stand es dann schon 39-52. Heidelberg spielte jetzt ja ein bisschen überhastet teilweise. Ulm nutzte immer wieder mal einen Fastbreak. Jaworski verkürzte nochmal mit einem schönen Dreier auf 46-60. Im vierten Quarter lief man dann wirklich im großen Rückstand hinterher. Jaworski verkürzte nochmal auf 52-66. Wurde aber weiterhin hart verteidigt. Es kam dann auch ein bisschen Foul Trouble. Carroll hatte Foul Trouble. Und ja, es stand dann 52-69. Vargas warf einen Corner Dreier. Und da war das Spiel dann eigentlich gelutscht. Am Ende kamen dann nur noch die Bankspieler zum Einsatz. Und ja, so war es am Ende ein bisschen Schaulaufen. Am Ende gewann Ulm damit also verdient. Muss man sagen, sie waren an dem Tag eine Nummer zu groß. Wie gesagt, kein schlechtes Spiel der Academics. Es war sehr, sehr schwer, da gegen diesen guten Gameplan der Ulmer, die also wirklich auch athletisch, physisch total krass drauf waren, da wirklich was zu scoren. Hut ab allerdings vor der Defense der Heidelberger. Am Einsatz hat es nicht gelegen, auch dem Rückstand hat man sich nicht ergeben, die Köpfe gingen nicht runter. Es war also doch einiges Positives zu sehen und das, denke ich, können wir auch mitnehmen in Nacht zum wichtigen Auswärtsspiel gegen Würzburg. Da gibt es jetzt noch kurz, dann nach einer kleinen Pause, den Ausblick auf das nächste Spiel gegen Würzburg. Ja, am Mittwoch um 18.30 Uhr kommt es dann in Würzburg zum nächsten Spiel, das Auswärtsspiel. Und ja, ein Sieg wäre natürlich super, aber wie eingangs eben schon erwähnt, auch wenn in dem zeitgleichen Spiel Crailsheim nicht in Rostock gewinnt, dann haben wir den Klassenerhalt geschafft. Und wenn wir mal uns die Ausgangslage vor Augen führen, also jetzt die letzten 11 Spiele 5-6 Siege geholt gegen absolute Top-Teams, ein schwerer Spielplan und vor dem Spiel, also gegen Bonn, da hätte also keiner gedacht, dass wir das noch schaffen. Und das war, glaube ich, auch der Knackpunkt in der Saison. Wenn wir das Spiel nicht gewonnen hätten, denke ich, da wären wir schon längst abgestiegen. Und jetzt, wir haben es noch nicht in ganz trockenen Tüchern, aber ich sag mal so zu 80-90% ist der Klassenerhalt drin. Und da muss man sagen, das ist wirklich das Wunder von Heidelberg, ja. Und vielleicht gibt es ein etwas kleineres Wunder in Würzburg noch, ja. Denn da wird es ein ähnlich schweres Spiel wie gegen Ulm. Das Hinspiel in Heidelberg, da haben wir nämlich sogar noch weniger Punkte gemacht, nur 54. Würzburg hat 87 Punkte gemacht. Die sind also ganz, ganz klarer Favorit. Was ist das für ein Team? Sie spielen also eine ganz, ganz fantastische Saison. Sie stehen auf Platz 4 mit 23 Siegen bei nur 9 Niederlagen. Ich denke, den Platz 4 werden sie auch behalten. Chemnitz ist davor mit 24-8, Ulm mit 22-10. Ja, aber Würzburg, die haben jetzt also die letzten beiden Spiele einmal gegen uns und dann noch gegen Chemnitz. Ja, also wenn sie Chemnitz nochmal angreifen wollen, müssen sie natürlich beide gewinnen. Deswegen werden die heiß sein und Ulm müssen sie sich vom Leib halten, dass sie den Heimvorteil dann hätten im Spiel gegen Ulm. Wenn sie noch auf 3 vorkommen, dann würden sie wahrscheinlich auf Rasta Fechter treffen. Ja, also das interessante Ausgangslage da eben also auch für Würzburg. Das ist ein absolut Top-Team in der BBL, die sind offensiv und defensiv ausgeglichen, offensiv sogar noch ein bisschen besser, beim Offensive Rating sind sie 4., beim Defensive Rating sind sie 6., die sind richtig gut, die nehmen fast genauso viel Dreier wie die Academics, also es wird ein Dreier-Shootout, ja, fast, also nur 2 Stück mehr, die Academics nehmen ja die meisten, Würzburg trifft die natürlich nochmal einige Ecken besser. Vom Rebounding soll es in etwa ausgeglichen sein und was bei Würzburg besonders ist, die haben mit die wenigsten Turnover, aber mit die meisten Steals, ja, die sind richtig gut da, also da wird ein Key-Factor sein, da, dass wir da wenig den Ball verlieren und wenige Steals zulassen oder eben selber viele holen, das müssen wir ausgeglichen halten, ja, Freiwürfe, da nimmt sich's nicht, da sind wir in etwa gleich auf, das wäre also gut, wenn Heidelberg da vielleicht mehr Rebounds holen könnte, mehr Freiwürfe holen könnte und die vielleicht hochprozentiger trifft. Eigentlich lief es ja ganz gut. Die letzten beiden Spiele hat Heidelberg da viel liegen gelassen. Das können wir uns natürlich gegen ein Team wie Würzburg nicht erlauben. Ja, die spielen sehr langsame Pace, obwohl sie viele Dreier nehmen. Daher haben sie nicht so ultra viel Punkte, bringen sie aufs Parkett, aber eben viele, viele. Und zuletzt also ist Würzburg richtig gut drauf. Jetzt haben sie 100-91 in Bonn gewonnen, da also einen direkten Konkurrenten geschlagen. geschlagen, davor den MBC 107-89, Rasta Vechta 89-84 und die letzte Niederlage war daheim das überraschende Spiel, ja, 86-95. Sonst spielt also Würzburg eine sehr konstante Saison. Das liegt daran eben, dass sie auch wirklich ein überragendes Personal haben. Ja, kommen wir nämlich mal jetzt zu dem Personal. Ja, der ganz herausragende Spieler ist natürlich Otis Livingston. Er ist wirklich ein Ausnahmespieler, der amerikanische Guard. Ja, er ist nur ganz klein, 1,80 Meter groß, aber hat der was auf dem Kasten und trägt auch das Herz auf dem rechten Fleck. Also 20,8 Punkte, ganz weit vorne liegt er da mit unserem Jaworski fast gleich auf. Er ist ein richtig guter Ballhändler, 5,5 Assists, nur 2,1 Turnover, damit ist er einer der 98% besten Ballhändler in der BBL und in der Defense ist er auch richtig gut, da hat er ein richtig gutes individuelles Defensive Rating von 108,2, das ist natürlich fantastisch, da ist er also auch einer der besten Guard Defender, ja, besser als 85% aller Spieler, nur beim Rebounding natürlich, da ist er nicht so gut, aber er ist ein heißer MVP-Kandidat neben Tommy Cusy. Das ist also wirklich absolut brillant, was der Mann macht. Er ist von überall gefährlich. Also er drückt sogar von Dreier-Range wirklich von überall ab. Ja, da trifft er zentral den Dreier. 50,8%, über 50%. Absolut sensationell. Und das bei vielen Versuchen. 30 von 59, also wirklich über die Hälfte trifft er. Auch von der Mitte links 30 von 58, 51,7%. Ja, Mitte rechts, da sollte man versuchen, wenn möglich, ihn hinzudrängen. Da trifft er in Anführungszeichen nur 37,5%, 18 von 48, was aber auch gut ist. Und was besonders ist, trotz seiner kleinen Größe, da zieht er viel zum Korb und schließt da also mit 62,2% richtig gut ab. Also ist eine gute Performance für so einen kleinen Guard. Und natürlich legt er da gerne auch nochmal ab. Also es ist wirklich ein herausragender Spieler und vielleicht wird er sogar MVP. Aber sie haben noch weitere tolle Leute. Also ein Spieler, der fast also ähnlich gut ist. Das ist der Zachary Zelias. Der war ja am letzten Spieltag in meiner Top 5 des Spieltags, der macht 14 Punkte, durchschnittlicher Ballhändler, aber der ist ein richtig bissiger Verteidiger, einer der besten Verteidiger in der BBL, also der, das ist wirklich ziemlich krass, der Forward, also wird Jeffrey Curl ganz schöne Probleme haben mit ihm. Dann haben sie noch den Javon Bess, das ist auch ein echt überdurchschnittlicher, ja, starker Forward, muss man sagen. Ja, der ist 6 Fuß 5 groß, also was ist das, 1,98, macht hier 10 Punkte, ist also auch ein ultra krasser Defender, ja, also ihr merkt, in der Defense haben sie ganz wenige Schwachstellen. Dann haben sie noch den Isaiah Washington, der kommt von der Bank, der würde bei vielen anderen Teams sicherlich starten, hier und da hat er auch mal gestartet, auch ein sehr, sehr guter Verteidiger, ein Allround-Spieler, also die gucken da Würzburg wirklich drauf, dass sie da Allround Rounder mit wirklich im Team haben. Dann haben sie auf Center natürlich auch einen guten Mann. Das ist der Owen Klassen. Ja, das ist ein etwas kleinerer Center. Ich denke, da hat Wally ganz gute Karten gegen ihn, aber der ist richtig stark, ein starker Verteidiger, ein starker Rebounder. Also es ist insgesamt ein ultra tief besetztes Team. Die sind, haben kaum Schwächen. Ja, die legen dir auch um die 88 Punkte auf. Die treffen effektiv. Die haben also viel, ordentliche Assist-Zahlen. Die können in der ISO dich angreifen, ja, und die haben ganz, ganz wenige Schwächen. Eine ganz kleine Schwäche vielleicht ist, also, dass sie da zentral die Dreier, da lassen sie doch für über 35% zu. Das klingt jetzt zwar erstmal nicht viel, aber es ist noch besser als von allen anderen Dreier-Spots. Das ist vielleicht so eine kleine Hoffnung, dass man da im Jaworski-Child Pick and Roll, ja, was entscheiden können. Ja, was sind die Keys? Wie können wir sie schlagen? Punkt 1 ist einfach befreit aufspielen, wie zuletzt das Herz auf dem Platz lassen und dann schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Punkt 2, vorhin schon gesagt, das Freiwurf-Battle, da sollten wir gucken, da sind wir ungefähr gleich auf, es ist nicht unrealistisch, dass wir da mehr Freiwürfe holen, die besser treffen. Punkt 3, wir dürfen uns keine Turnover erlauben, möglichst wenige, und es wird wieder den hohen Druck geben. Punkt 4 ist das Lösungen finden für den hohen Druck auf Jaworski und Childs, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da wieder einen hohen Druck machen, zu dritt vielleicht, die zwei verteidigen wieder, und da ist es wichtig, dass dann die anderen Spieler sich gut bewegen, die freien Räume nutzen, dass Jaworski nicht so wilde Pässe quer durchs ganze Spielfeld spielen muss, aber auch Jaworski muss da gucken, dass er eben dann schneller passt, sich schneller bewegt oder zurückgeht, nochmal neu aufbaut, also da müssen Wege gefunden werden, man kann vielleicht auch mal Jeffrey Carroll, das wurde ja hier und da mal versucht, den Ball bringen lassen und dann schauen wir mal, was passiert, es wird natürlich eine absolute fantastische Leistung, werden wir brauchen und dass wir Würzburg vielleicht einen etwas schlechteren Tag verpassen und irgendwie müssten wir es schaffen, den Otis Livingston irgendwie vielleicht ein bisschen einzuschränken, das hat zwar eigentlich fast noch kein Team geschafft, aber warum nicht an diesem Tag, vielleicht können wir den ein bisschen einschränken, dann kommt es mehr auf die anderen Spieler an. Und ja, da haben sie zwar eben auch gute Leute, aber ja, da müssen wir einfach gucken, wie wir dagegen halten und irgendwie das vielleicht schaffen. Sonst eben hoffen wir einfach auf eine Niederlage von Crailsheim, dann war es das auch. Und sonst machen wir eben am letzten Spieltag gegen Tübingen daheim dann den Deckel drauf. Dann hören wir uns dann wieder in ein paar Tagen nach dem Spiel gegen Würzburg. Am Donnerstag kommt dann die neue Episode mit dem Rückblick auf das Spiel gegen Würzburg und dem Ausblick auf Tübingen. Das wird ja nochmal das Saisonfinale und da wird es richtig spannend nochmal werden. Oder vielleicht können wir ganz locker das genießen. Das wäre ja meine Hoffnung, dass wir da den Klassenerhalt schon haben. Und wie auch immer, denke, wir werden es schaffen. Richtig geil. Ich bin so happy, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich, noch nicht zu 100%, aber höchstwahrscheinlich wieder in der BWL dabei sein werden. Und da wird es noch spannende Episoden dann geben zum Ausblick auf die nächste Saison. Wer sollte gehalten werden? Wer sollte vielleicht dazukommen? Wo können wir Leute holen? Wo können wir uns dann ansiedeln? Nächste Saison, hoffentlich, Daumen jetzt nochmal drücken, wieder in der BWL. Da bleibt mir nur noch zu sagen, das war's, macht's gut, ich bin raus. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.